Ja, schön, dass ich heute da sein darf und euch den schwäbischen Gottesdienst vervollständigen. Es ist ja immer schön, wenn man da reinkommt in Franken. Sind wir hier nur in Mittelfranken oder so woanders? Schon. Geografie war nie meine Stärke. Also dann kommt man nach Mittelfranken und trifft dann Schwab. Und dann fühlt man sich gleich wieder heim. Ist das schön. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin, wie gesagt, ich heiße Jan Bergmann, komme jetzt aus Ergersheim seit anderthalb Jahre, ein Dreivierteljahre. Und bin heute da, um euch zu sagen, wie das zu laufen hat bei euch in der Gemeinde. Nein, natürlich nicht. Ich habe gehört, ihr hattet sogar erst im März ein Seminar zum Thema Mentoring. Ich weiß nicht, wer alles dabei war, aber jetzt stehe ich hier vor lauter Profis und habe echt ein bisschen Schiss. Ich setze mich in die Nesseln, im blödsten Fall. Ich glaube aber, das ist okay. So ein bisschen Anspannung gehört dazu, auch wenn man als Prediger da ist. Und ich bin da in guter Gesellschaft. Ich habe einen Predigtext aus dem Buch Titus, aus dem Titusbrief. Und dem Titus ging es eigentlich auch so. Der hat keine so einfache Aufgabe gehabt. Das ist gut, dass hinter mir noch schwarz ist, gell? Ich sage dann, wenn die Folie was kommt. Titus hat es gar nicht so einfach. Der war nämlich mit dem Paulus unterwegs nach Rom. Paulus war gefangen, wäre dann eigentlich freigekommen, hat gesagt, ich bin aber Römer, ich berufe mich auf den Kaiser. Dann wurde er nach Rom überführt. Damals hat es ja ein bisschen länger gedauert und hat Titus mitgenommen. Sie haben dann einen notwendigen Zwischenstopp in Kreta gemacht. Ich wollte letztes Jahr nach Kreta fliegen und musste es an meinem Geburtstag stornieren. Das war schmerzhaft. Ich hole das irgendwann nach. Der Titus ist dort unfreiwillig gelandet, weil halt die Winde so schlecht waren, dass sie da in Kreta einen Zwischenstopp machen mussten. Und sie haben die Zeit dort genutzt. Paulus hat die Gemeinden in Kreta besucht, hat dort von Jesus erzählt, Missionsarbeit gemacht, nicht Urlaub. Paulus musste dann gezwungenermaßen als Gefangener weiter, hat gesagt, wir sind hier aber eigentlich noch nicht fertig. Titus, bleib du doch mal in Kreta und bring das zu Ende. Komm dann nach, aber mach vorher mal die Arbeit so weit, dass es einen guten Punkt ist, dass du weg kannst. Paulus schreibt dann den Titusbrief und bittet Titus, zu ihm zu kommen. Also jetzt langsam drängt die Zeit. Titus soll mal geschwind noch Paulus große Fußstapfen ausfüllen, das zurechtrücken, was er nicht geschafft hat. Und dann hat es mit Menschen zu tun, die es hier in Diesberg ja sicher nicht gibt. Gell? Also schwierige Menschen. Titus kriegt es mit Leuten zu tun, bei denen passt das Tun nicht zu dem, was sie sagen. Das, was sie über ihren Glauben sagen, passt nicht zu dem, wie sie leben. Paulus schreibt es, gell, nicht ich. Also bitte, ey, ich merke gerade, dass ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut geht, wenn ich das so anfange. Paulus schreibt hier nämlich, Paulus schreibt, sie behaupten zwar, Gott zu kennen, verleugnen ihn aber durch ihr ganzes Tun. Solch unbelehrbare Menschen sind abscheulich. Sie sind nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun. Hey, da will keiner drunter stehen. Niemand will, dass so über einen geredet wird. Und doch weiß ich von mir, dass das einfach manchmal passiert. Das sagt mir was und meint's gut. Und dann kriegt man es gar nicht hin. Und dann begegnet mir jemand. Und da merkt man es vielleicht noch mehr. Für sich selber ist man oft ein bisschen blind. Für andere, da sieht man es vielleicht leichter. Dass das einfach nicht übereinstimmt. Der Anspruch und die Wirklichkeit. Luther übersetzt es, sie sind zu allem guten Werk untüchtig. Nicht in der Lage, was Gutes zu tun. Ein heftiges Urteil, oder? Ich meine, es geht um Menschen, die sagen, sie glauben an Jesus. Nicht um irgendjemand. Paulus schreibt, es sind Schwätzer und Schwindler. Schwätzen, du mit dem Schwäbischen. Schwätzer und Schwindler. Es ist schwierig, glaube ich, für den Titus, damit umzugehen, das zu handeln. Wenn jemand nämlich sagt, er putzt das Bad, putzt das Klo, Und nachher kommst du rein und das ist nicht gemacht. Es ist viel schwieriger, als wenn er sagt, er will das nicht machen, nee, ich habe keinen Bock. Und immer diskutiert und irgendwann macht das halt einfach. Gell? Also lieber jemand, der das sagt, was mir nicht gefällt und handelt dann aber auch so, wo ich mich drauf verlassen kann, als jemand, der sagt, er macht es und alles ist gut und es ist eben nicht alles gut. So soll das nicht sein, sagt auch Paulus. Also muss Titus das eben auch noch zurechtrücken. Wir lesen mal aus dem zweiten Kapitel den ersten Vers. Wir kommen da Stück für Stück vorwärts. Ihr dürft mitlesen oder zuhören. Aber du musst ihnen sagen, also sie sind zu allem untüchtig, das passt nicht zusammen, aber du musst ihnen sagen, was der gesunden Lehre entspricht. Titus, dein Job. Da passt das Glauben und Leben nicht zusammen. Dann zeig ihnen, wie es geht. Und weiter, die älteren Männer sollen sachlich sein, ehrbar und besonnen, außerdem gesund im Glauben, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Den älteren Frauen musst du sagen, dass sie keine älteren Frauen sind, mal erst, aber den älteren Frauen musst du sagen, dass ihre Lebensführung dem Heiligen angemessen sein soll. Dazu gehört, dass sie niemand verleumden und sich nicht dem Trunk ergeben. Als Lehrmeisterinnen guten Verhaltens sollen sie die jungen Frauen anleiten, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen, zuchtvoll und gütig zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen und sich ihren Männern unterzuordnen. Und zwar deshalb, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Die jüngeren Männer ermahne ebenfalls, vernünftig zu sein. Und sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten. In deiner Lehre zeige Unverdorbenheit und den gebührenden Ernst, in gesunden, unanfechtbaren Worten, damit jeder Gegner sich beschämt fühlt und uns nichts Schlechtes nachsagen kann. Puh. Titus soll alle ermahnen, zurechtrücken, ihnen sagen, wie das zu laufen hat. Die Reihenfolge, wie hier die verschiedenen Gruppen angesprochen sind, ist eigentlich auch ganz, ganz interessant, finde ich. Zuerst mal geht es um die alten Männer und ich gehöre dazu. Je älter ich werde, desto weniger schockiert ist die Leute. Also alt ist mal ab 35 so ungefähr in der Bibel, die älteren Männer. Erst kommen die alten Männer, denen soll er sagen, wie es läuft. Dann kommen die älteren Frauen. Dann soll es den jungen Frauen sagen, das geht schon so ab 11, 12 los. Und dann den jungen Männern. Also was man hier auf jeden Fall nicht ableiten kann, ist schon mal erst die Männer, dann die Frauen. Gell? Nicht immer die Männer zuerst, die sind nicht wichtiger oder sowas. Also nicht die Männer stehen oben, Frauen sind das Anhängsel. So ist es in der Bibel nicht. Ganz wichtig in der Bibel, Männer und Frauen gleichwertig, andersartig, ja, aber gleichwertig. Gell? Sieht man auch hier. Und dann soll Titus sich zum Schluss von den Versen als Vorbild absolut hinstellen. Also er ist eigentlich der es vormachen soll, den alten Männern, den älteren Frauen, den jüngeren Frauen und den jüngeren Männern. Echt nicht easy. Wir schauen uns mal ganz kurz an auf der ersten Folie, welche Maßstäbe das sind. Ich möchte es relativ kurz halten, also mich jetzt nicht da verlieren. Die älteren Männer, die sollen angemessen reden, bei den älteren Frauen heißt, sie sollen sich angemessen verhalten. Die zwei da oben sind ein bisschen älter als 35, ich gebe es zu. Angemessen verhalten. Zum angemessenen Reden steht im Epheserbrief, Kapitel 4, wir sollen das reden, was gut, erbaulich und notwendig ist. Wenn wir die drei Maßstäbe an unser Reden anlegen, ich glaube, dann sollte so ziemlich, also dann sollte ich öfter den Mund halten. Das angemessene Verhalten geht ähnlich in die gleiche Richtung. Angemessen reden, angemessen verhalten gehört einfach zusammen. Sie sollen nüchtern sein, die Männer. Die Frauen sollen nicht versoffen sein. Wo genau da die Grenze ist, darf jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall nicht irgendwo verloren in unnützen Dingen, am Boden, glaubwürdig. Die Männer sollen besonnen sein, nicht aus der Haut fahren bei jeder Kleinigkeit, weil ganz ehrlich, Dinge, über die wir uns aufregen, zählen manchmal in 2 Tagen, spätestens in 3 Wochen fast nichts mehr. Mal ein bisschen sich zurücknehmen, durchatmen und dann nochmal drauf schauen, ob es den Ärger wirklich wert ist. Sie sollen gesund sein in Glaube, in Liebe, in Geduld. Die Liebe sei ohne Falsch, heißt es im Römerbrief, gell? Einfach das rechte Maß haben, ehrlich, rein, ordentlich, sein Leben verantwortungsbewusst führen. Bei den Frauen steht noch ganz wichtig, sie sollen Gutes lehren. Hier geht es vor allem ums Familienleben. Ich gehe mal kurz zur Seite, der Kameramann wird nervös, aber das ist okay. Das Familienleben, gütig, liebevoll, häuslich, keusch, das ist die Luther-Übersetzung. So sollen die jungen Frauen sich benehmen und sie sollen es lernen von den älteren Frauen, damit die Familie funktioniert. Wichtig ist hier, wenn man die Älteren und die Jüngeren anschaut, genau in der Mitte steht, dass die Älteren das den Jüngeren beibringen sollen. Lehren. Und Titus macht die Klammer drumherum. Er soll, im Vers 1, soll es ihnen sagen, wie es geht. Vers 7, 8, er soll der sein, der das Vorbild aller ist. Also Titus zeigt den Kretern, den Leuten in Kreta, wie es geht. Und die zeigen es wieder den Leuten bei sich und so weiter. Und da sind wir jetzt doch endlich beim Mentoring. Genau darum geht es ja eigentlich, wenn der Raphael das erzählt, dass jemand da ist, der einen an die Hand nimmt, der einem was weitergibt. Ein bisschen zeigt, wie es geht, hilft, die Dinge gut hinzukriegen. Hier steht nicht, macht, ich finde es super, dass ihr das Seminar hattet, ich habe dazu eingeladen in Algersheim. Aber hier steht nicht, macht noch 12 Seminare. Und jeder, der alle 13 Seminare absolviert mit 1,0, der kann nachher vielleicht, wenn es gut passt, jemand finden, den er an die Hand nehmen kann und dem er zeigen kann, wie es Leben gelingt. Hier steht nicht, bildet weiter aus, setzt sie ein unter Fasten und Gebet, sondert sie aus und macht sie frei zum Dienst und was weiß ich. Nein, hier steht, macht es einfach. Wenn man über Mentoring redet, dann sagen ganz viele Leute, so ähnlich wie beim Gebetskreis leider manchmal, sagen ganz viele, das ist eine super Idee, das sollte alles so funktionieren, sollte man machen, halt irgendjemand anders. Aber wer macht's wirklich? Das sind gar nicht so viele. Dabei glaube ich, dass es gar nicht so kompliziert ist. Ich werde euch nachher noch ein bisschen was, paar Ratschläge dazu geben. Aber ich habe einen kennengelernt, einen Mann, da war das irgendwie immer so. Und für mich war das ein bisschen Vorbild dabei. Das war der Hans Hellmann, der kommt von ganz Norddeutschland und wir haben zusammen für OMF, UMG früher gearbeitet, die Überseeische Missionsgemeinschaft. In Asien hauptsächlich sind die unterwegs und er war im Norddeutschland zuständig, ich war Assistent in Süddeutschland, habe da ein bisschen nebenher mitgemacht. Und wenn der Hans Hellmann mit seinem, der hatte so einen philippinischen Truck importiert nach Deutschland, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, Tuk-Tuk ist nicht, sondern so einen richtigen Bus, so ein Transportmittel von den Philippinen, der war knallbunt, ewig alt, hat viel, viel Sprit verbraucht und den hat er importiert und hat den hergerichtet und ist mit dem durch die Gegend gefahren zu so Konferenzen und so. Und immer wenn der da unterwegs war, wenn der nach Süddeutschland kam, zum Beispiel zum Pfingstjugendtreffen in Eidlingen, dann hat der immer so einen Jünger dabei gehabt. Der hat immer irgendeinen jungen Kerl dabei gehabt, den er halt mitgenommen hat. Auf die Fahrt, der hat mit angepackt, hat da mitgemacht natürlich und durfte sehen, wie es läuft unter Christen. Einfach ein bisschen dabei sein. Und das fand ich so cool. Der Hans Hellmann war Richtung 60 oder so und der, den er dabei hatte, der war immer so um die 15, 20, 25, keine Ahnung. Der hatte immer jemand dabei. Ich glaube, das ist ein Bild für das Mentoring. Es geht nicht darum, dass man mords das Programm veranstaltet, sondern dass man einfach jemand mitnimmt. Ich gebe euch ein paar Ratschläge an die Hand. Zum Schluss gebe ich euch noch ein bisschen einen Blick drauf, aus Gottes Sicht. Die nächste Folie können wir mal anschauen. Da steht nämlich, was machen wir jetzt draus? Wenn Paulus das hier so zum Titus schreibt, wie er das machen soll in Kreta, was machen wir dann draus? Ich glaube, eine ganz wichtige Sache beim Gemeindementoring, beim Mentoring insgesamt, ist Verantwortung zu übernehmen. Und zwar nicht, dass irgendjemand in der Gemeinde Verantwortung übernimmt, sondern du. Ich weiß, es scheuen sich viele, weil es ist ja nicht jeder ein Profi, gell? Keiner ist fehlerfrei. Aber das soll es auch nicht sein. Es geht nicht darum, dass du Jesus bist für jemand. Fehlerfrei, sündlos, perfekt. Es geht darum, dass du ehrlich bist mit jemand. Verantwortung übernimmst. Ich bin studierter Diplombiologe. Und ich musste da mal den Zitratzyklus auswendig lernen. Also ich musste wissen, wie das funktioniert in Pflanzen und auch bei uns. Der Zitratzyklus in jeder, ja, es ist schon ein paar Jahre her, ich habe jetzt Angst, was Falsches zu sagen. Ich wusste auch, wie Photosynthese funktioniert. Mit den Chlorophyllstapeln und höhere Energielevel und Zeug musste ich alles mal lernen. Dafür brauchen wir vielleicht die Ausbildung. Fürs Mentoring, jemanden mitzunehmen in sein Leben mit Jesus. Dafür braucht man nicht die lange Ausbildung. Mitleben lassen im Glauben. Einfach da sein. Es geht darum, dass du dich zuständig fühlst für jemand anders. Oft für jemand Jüngeres. Gar nicht mal zwangsweise jemand Jüngeres, aber oft funktioniert es eben gut. Zugehörig fühlst zu jemand Älterem. Jemand, der dich an die Hand nimmt. Ob der jetzt wirklich jünger oder älter ist, ist gar nicht so entscheidend. Ihr beide, der Mentor und der Mentee, ihr habt denselben Vater im Himmel. Es geht nur darum, dass man sich trifft, dass man miteinander redet, dass man miteinander arbeitet, miteinander was tut, Beziehung baut. Mentoring, auch das ist was, wovor man vielleicht Angst hat. Mentoring ist kein Bund fürs Leben. Ihr müsst nicht vorkommen und euch einen Ring geben. Wenn das schief geht, hey, dann geht's halt schief. Dann sagt euch fröhlich, das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. Und betet miteinander und dann lasst es sein. Es darf sein, dass eine Mentoring-Beziehung nicht funktioniert. Das ist kein Beinbruch. Also es muss nicht ewig sein. Aber wenn ihr euch trefft, dann natürlich verbindlich. Gell? Es gehört schon zu, dass beide sagen, wir machen das und wir ziehen das durch. Mal eine Weile und dann schauen wir, wie es passt. Das nächste, was ich für ganz wichtig halte, ist, dass man Schubladen aufmacht. Ich könnte euch jetzt ein bisschen was von mir erzählen. Vielleicht ging es euch schon am Anfang so, als ich gesagt habe, ich bin Schwabe und ihr habt mich in der Schublade mit dem VfB Stuttgart und mit Brezeln und Mauldäschle und Spätzle und Gutes. Ich bin gern bei Spätzle und Brezeln Mauldäschle, aber ich bin eigentlich Bayern-Fan. Nächste Schublade, zack. Wenn ich euch jetzt vom CD-Regal erzähle oder so, dann gehen die nächsten Schubladen auf. Und so geht's weiter. Es ist ja so, ganz normal. Ich glaube, das geht oft einfach viel zu schnell. Lasst mich wieder raus. Das ist nämlich nie so ganz passend. Und nicht auch in der Gemeinde gibt es das natürlich. Zwischen den Generationen gibt es das, dass die Älteren sagen, die Jungen immer mit ihrer lauten Musik und die Jüngeren sagen, die Blasmusik früher war auch nicht leise. Es passt immer nur zu so einem kleinen Teil, die Schublade. Deswegen versucht den Leuten nicht nur die zweite und die dritte Chance zu geben. Gebt ihnen die Möglichkeit, rauszukommen aus der Schublade. Versucht, euch neu kennenzulernen, zu begegnen. In Gemeinden haben wir alle, egal welcher Frömmigkeitsstil, auch egal, was jetzt außen auf der Gemeinde steht, die christlichen Gemeinden haben alle denselben Jesus. Hey, es geht nicht darum, ob du VfB oder Bayern-Fan bist. Lasst euch doch nicht trennen. Alle sind Jesus-Ultras. Alt und Jung sind immer unterschiedlich im Stil. Das ist nichts Neues. Macht die Schubladen auf. Lasst uns auch da aus der Buße leben. Gebt den Leuten die Chance zum Neuanfang. Aus der Gnade Gottes, aus der Liebe Gottes. Das nächste, ist ein Satz, den mir ein alter, weiser Freund gesagt hat. Zu Mentoring kann man zusammenfassen, such dir jemand, der dümmer ist als du. Sehr plakativ, gell? Klar, überspitzt. Das spricht jetzt ja eher die Mentoren an, die Älteren, dass die jemand Jüngeren suchen. Das funktioniert nicht nur in die Richtung, ganz sicher. Aber meine Erfahrung ist, die Jüngeren, die trauen sich oft nicht, zu jemand zu gehen und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, du könntest mir vielleicht weiterhelfen. Hättest du eine Zeit für mich? Da ist irgendwie die Hürde relativ groß. Und von den Älteren ist vielleicht die Hürde genauso groß, zu sagen, hey, wie wäre es denn, wenn ich dich ein bisschen in meinen Glauben mit reinnehme? Möchtest du nicht versuchen, ob ich dein Ansprechpartner sein könnte? Irgendwie so. Die Alten warten vielleicht zu viel ab und die Jüngeren trauen sich nicht und dann geht gar nichts. Es stimmt an dem Satz, es geht ja eigentlich darum, die Erfahrung weiterzugeben. Dem anderen schon Orientierung zu helfen, einfach sich an Jesus zu orientieren. Was ich gut finde, ist, das nimmt dem den Übertriebenen ernst. Es geht eben nicht darum, ein 12-Schritte-Programm durchzumachen, sondern es geht einfach darum, jemanden mitzunehmen. Christsein zu leben. Wir brauchen auch kein Programm dafür, dass man an die Wand schreibt, das sind die Mentoren bei uns in der Gemeinde und das sind die Mentees oder so. Darum geht es eigentlich nicht, sondern was ich mir wünschen würde, ich weiß ja nicht, wie es hier ist, was ich mir wünschen würde generell für Gemeinden, auch für Elgersheim, ist, dass es so eine Kultur, so Atmosphäre ist in der Gemeinde, dass die Jüngeren sagen, hey, ich weiß, wenn ich zu jemand gehe und habe eine, bitte den um drum Mentor zu werden, ob es jetzt so nennt oder nicht, dann macht er das voll gern. Weil es ihm wichtig ist, die Jüngeren weiterzubringen. Und ich wünsche mir, dass die Älteren sich voll bereitstehen und schauen, hey, wer ist da unterwegs und bei wem habe ich vielleicht einen Eindruck, da ist so ein bisschen ein Draht. Und das kann man doch stärken. Habt keine Angst davor, ehrlich miteinander zu sein. Habt keine Angst davor, euch vielleicht auch zu enttäuschen, das gehört zum Leben dazu. Einfach loslegen. Das Wichtigste vielleicht am Mentoring ist der nächste Satz. Es geht darum, das Potenzial zu entdecken. Zu sehen, was aus jemand werden kann. So wie es Paulus bei Titus gemacht hat. Titus hat nicht das halbe Neue Testament, 2/3 oder was, geschrieben. Habe ich jetzt richtig gesagt? Oder habe ich Paulus gesagt? Titus hat nicht das Neue Testament geschrieben, ihr wisst es. Paulus hat es getan. Titus ist nicht so berühmt geworden wie Paulus. Das ist in Ordnung. Das ist nicht der Punkt. Paulus hat Titus mitgenommen, um ihn aufzubauen. Schritt für Schritt. Jesus hat das in seinen Jüngern gesehen. Jesus ist hingegangen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und hat sie aufgebaut. Durch die Hochzeiten, wo sie alles erlebt haben, jedes Wunder mitgemacht und kurz danach haben sie alle wieder gezweifelt. Als ob sie alles vergessen haben, was gerade los war. Jesus hat sie weiter mitgenommen, Schritt für Schritt für Schritt. Auch als sie nach der Kreuzigung verzweifelt waren, hat Jesus die Jünger nicht aufgegeben. Gott hat es in David gesehen, hat ihn aufgebaut zum König über sein Volk. In wem siehst du was? Einfach das Potenzial. Denkst dir, hey, der könnte doch mehr. Ich glaube, du kannst ihm helfen. Weil man sich Bilder immer gut merkt, habe ich euch noch ein Gemälde mitgebracht. Von René Magritte. Das Bild heißt Clairvoyance. Also Hellsichtigkeit. Ich bin kein Franzose. Heißt Hellsichtigkeit oder Voraussicht oder so. Der Maler hat einen Maler gemalt und der Maler, der gemalt wurde, malt ein Ei und es kommt ein Vogel raus. Zu sehen, was draus werden kann, da kommt mir immer das Bild in den Kopf. Nicht die Leute so zu sehen, wie sie jetzt sind, mit dem, was vielleicht nicht passt, sondern zu sehen, was Gott draus machen kann. Ich wünsche mir, Leute so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Das so zu sehen, die Leute so zu sehen, als ob sie schon das wären, was Jesus in ihnen sieht. So sieht Jesus übrigens auch dich. Nicht als den, der jeden Tag wieder vielleicht über die gleiche Sache stolpert. Nicht in deinem Sündenkleid, in Angst und Not und Zweifel und was auch immer sich in deinen Alltag immer wieder reinschleicht. Nein, Jesus sieht dich doch schon jetzt als heilig, als gerecht, als rein. Jesus sieht in dir die Herrlichkeit, die Gott in die Menschen reingelegt hat. Nicht das, was wir daraus gemacht haben. Und deswegen möchte ich das entdecken und wünsche dir das auch, andere Leute gerade in der Gemeinde mit Jesu Augen zu sehen. Das Verwandlungspotenzial zu erkennen. Den Mensch zu sehen, für den Jesus am Kreuz gestorben ist, der das wert war. Titus hat das Ganze in Kreta tun sollen, gell? Kurz vorher noch in Kapitel 1 schreibt Paulus über die Kreter, einfach um euch vielleicht auch nochmal ein bisschen die Hürde zu nehmen. Paulus schreibt über die Kreter, einer von den Kretern muss ein Prophet gewesen sein, als er sagte, die Kreter sind immer Lügner, wilde Bestien und faule Bäuche. Er hat die Wahrheit gesagt. Das sind die Leute in den Gemeinden, mit denen Titus es zu tun hat. Wenn das so funktionieren konnte, aus der Kraft Gottes, mit den paar Ratschlägen, die Titus hier bekommen hat, wenn das funktioniert mit Jesu Hilfe, hey, dann funktioniert es in Diesbeck doch einfach so, oder? Dann geht's doch an, traut euch. Sie sind unfähig zu guten Werken, nicht in der Lage, irgendetwas Gutes zu tun, schreibt Paulus am Anfang. Titus soll das Vorbild guter Werke sein, so schreibt er zum Schluss von den Versen. Im Epheserbrief schreibt Paulus, ihr seid gerettet nicht aus guten Werken, sondern aus Gnade. Ganz wichtig, das dabei im Kopf zu haben. Wir sind nicht gerettet aus guten Werken, sondern wir sind gerettet zu guten Werken. Epheser 2, Vers 10. Gerettet, um die guten Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Jemand im Glauben an die Hand zu nehmen, jemand reinschauen zu lassen in sein Leben, sich da zu öffnen, was weiterzugeben, bin ich ganz sicher, ist ein gutes Werk, das Gott vorbereitet. Ich möchte euch Mut machen, geht es an im Vertrauen auf Gott. Von mir aus in Angst und Zittern, aber geht's an. Gott geht mit. Vater im Himmel, dafür möchten wir dir danken, dass du uns nicht so lassen willst, wie wir sind. Dass du uns nicht so lassen willst mit den Fehlern, die wir sehen, sondern dass du uns so siehst, wie wir werden können durch dich. Danke, dass du in uns Heiligkeit, Herrlichkeit siehst. Dass ich es dir wert war, dass du am Kreuz gestorben bist, Jesus. Möchte ich bitten, die Leute in der Gemeinde, meine Mitmenschen um mich herum, so zu sehen, wie du sie siehst. Zeig mir, was draus werden kann und hilf mir, da ein Stück weit mich einzusetzen. Danke, dass du da bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, bei jedem Schritt. Amen.